Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, einen schönen Mittag, wann auch immer ihr uns gerade hört. Es ist Halbwissen hoch 2 Zeit. Für euch am Mikrofon bin ich, der Stefan, und auf der anderen Ende. Scheiße.
Ich sag einfach, ahoi Stefan, los geht's, komm, 22.05 Uhr, wir müssen beide ins Bett.
Ah, das war, ich war so gut drin, ich habe gedacht, das wird ein geflügeltes.
Ja, das war viel Schönes dabei und wenn es das Beste ist, das du kannst, Stefan, dann ist es okay, vollkommen okay. Komm, wir machen einfach, die Leute kennen uns doch inzwischen, alles
gut. Ja, ist okay. Peach, und zwar, ich hab jetzt eine Frage, die kannst du wahrscheinlich super leicht beantworten. Ich habe mir extra nicht mehr Gedanken darüber gemacht und habe jetzt nachgeprüft. Ich dachte, ich konfrontiere dich einfach damit. Und zwar...
Wusstest du, dass der Kot von Blauwalen rosa ist?
Oh, das ist schön. Das war nicht das, was ich dich fragen wollte, so, aber...
Weil das beschäftigt mich seit ein paar Tagen. Ich habe da so ein Fachbuch jetzt in der Hand gehabt, fiel mir abends gegen 6:30 in die Hand und hat mich dann so 10 Minuten, Viertelstunde beschäftigt, bis das Kind geschlafen hat. Mhm. Und da stand unter anderem drin, der Kot von Blauwalen ist rosa.
Ist das leuchtend rosa? Also ist das richtig hell? Gleißt einen das an im Sonnenlicht?
Meinst du? Oh, das weiß ich nicht. Das könnte man jetzt vielleicht wirklich mal mit richtiger Fachliteratur, ich sag mal Wikipedia oder so, vertiefen. Mhm. Aber naja.
Vielleicht ist das auch Zuckerwatte und die denken nur, es ist rot.
Nee, Zuckerwatte kommt ja aus Einhörnern. Das wurde ja schon geklärt. Das ist ja indiskutabel. Das wissen wir ja schon.
Also wo kommt das her?
Na, Einhörner. Das sind ja die Ausscheidungen.
Ach so.
Das sind ja die Ausscheidungen von Einhörnern.
Ja, nicht? Ja, sehr wissenschaftlich. Gut, aber das ist ja auch gar nicht unser Anspruch. Pass auf, jetzt meine Frage. Einhörner, warte mal, kann ich da irgendwie eine Brücke schlagen? Nee. Und zwar hörte ich, ach genau, und zwar ging es um so ein altes Märchen, diese Aschenputtel-Version, die amerikanische, das Cinderella, kann das sein? Bin ich jetzt richtig?
Ja.
Und zwar hörte ich irgendwo die Hörspieladaption aus dem Original-Disney-Film wahrscheinlich. Disney ist das bestimmt gewesen. Und da gab es so kleine Mäuse. Und die haben so hochgepitcht gesprochen, so wie
ja,
die Chipmunks.
Ja, das ist Cinderella. Sehr gut.
Und da ist mir so aufgefallen, ja, das war ja früher kein einfacher Klangeffekt, sondern da haben die ja irgendwas schneller abgespielt. Ne? Und mussten das dann so
mussten
ein bisschen
langsamer sprechen, die Sprecher.
Genau.
Weil die Tonbänder einfach dann schneller abgespielt wurden um einen definierten Wert. Genau, und da hat man uns ja schon mal drüber unterhalten, dass gesprochene Worte bestimmte Silben, bestimmte Bewegungen des Mundes provozieren und die Animatoren wirklich den Text liegen hatten und dann wurde ausgezählt, wie lange der Sprecher für das, also du hast ja aus den Tonaufnahmen wirklich beim Zeichentrickfilm, ja. Da wird ausgestopft, wie lange der Sprecher für das Wort, für den Text, für den Satz gebraucht hat, wo welche Vokale sind und daraufhin wurde animiert. Da gab es dann Keyframes, wo ein A, ein O, ein U irgendwie animiert wurde im Mund, im sich bewegenden Mund. Mhm. So wurden Trickfilme gemacht über Jahrzehnte, ja.
Also vielleicht war das erste Mal, dass die das irgendwo gehört haben, dass die durch Zufall ist mal was schneller gelaufen. Ach guck mal, das klingt ja witzig, wenn das so hoch ist, was können wir denn damit machen? Das heißt, zuerst war sehr wahrscheinlich die Erkenntnis, oh, das ist nicht gut eingestellt, das klingt entweder total tief und zu langsam oder halt zu schnell.
Ja.
Warum ist denn das eigentlich so, dass das dann höher gepitcht klingt? Du hast doch auf der Schallplatte hast du diese Rillen eingeprägt. Also diese in den Rillen sind diese Vertiefungen. Das ist die Information des Klangs. Es wird abgetastet.
Streng genommen sind es die Seitenwände der Rille. Ja.
Ja, die Seiten.
Die linke Wand und die rechte Wand und das erzeugt quasi das Stereosignal, ja. Hm.
So, okay. Und jetzt drehe ich die Schallplatte schneller. Und jetzt frage ich mich gerade, warum wird denn die Frequenz, also okay, ich sag's jetzt eigentlich schon, aber es wird gehört, wird es höher und nicht einfach nur schneller. Und wenn ich das möchte, jetzt heutzutage, ich kenne es ja nur aus Plugins, weil ich habe das jetzt nie analog erzeugt, dann kannst du auch sagen, sample mir das mal korrekt. Also, dass du quasi eine Pitch Correction mit drin hast. Ich möchte es schneller haben, also eine Time Stretching.
Ja.
Aber ich möchte gleichzeitig die Pitch Correction und dann versucht er dagegen zu halten und dann klingt das mitunter ziemlich komisch, weil dann der das nicht so richtig hinkriegt. Ne? Und da habe ich mich
weil
gefragt.
Weil er es nicht gleichmäßig macht oder weil er daneben liegt mit dem Ergebnis?
Ja, die Qualität wird dann halt schlechter. Ne? Es
weil
wurde
die
eigentlich
Samples
höher
fehlen. Also, weil er interpolieren muss. Weil er Informationen erzeugen muss, die nicht da sind, ja?
Ja. So, und jetzt aber die Frage, kannst du mir das nochmal physikalisch kurz erklären? Du hast an den Seitenwänden, was sind das für Informationen bei der Schallplatte? Was wird denn da abgetastet?
Nee.
Weißt du nicht?
Nee.
Ich kann das würde ich jetzt wirklich gerne wissen.
Naja, du hast, also ich ist ja auch nur mein bescheidenes Laienwissen, ehrlich gesagt. Habe ja nie mit Schallplattenproduktion zu tun gehabt oder so, habe also irgendwann mal gelesen. Na, du hast halt die Nadel, die halt in der Rille da wandert. Oder andersrum, es ist ja, eigentlich ist es ja der Aufzeichnungsprozess. Du hast ja irgendein schallverarbeitendes elektronisches System, was eine Nadel in Schwingungen versetzt.
So ein Piezo-Kristall zum Beispiel?
Wahrscheinlich ein Piezo-Kristall, keine Ahnung, wie sie es ganz früher gemacht haben. Da wurde es wirklich mechanisch, rein mechanisch gemacht. Hm. Da wurde ja auch direkt auf die Masterplatte aufgenommen quasi, genau. Stimmt, die Studio, viele stimmt, die ganz alten Studioaufnahmen sind ja, haben wir ja immer die gleiche Länge, irgendwie 10 Minuten 50 oder so, weil die Platten nicht länger waren. Die Masterplatten, die Aufnahmeplatten, die Matrizen halt nicht länger waren. Mhm. Naja, du hast halt, also irgendwie die Nadel wird in Schwingung versetzt und kratzt quasi in das Material, was dann quasi die Vorlage für die eigentliche Schallplatte wird, kratzt da in diese Rille rein. So, und je nachdem, wie die Schwingung ist, bewegt sich die Nadel schneller oder langsamer oder schlägt mehr nach links, nach rechts aus, was auch immer, und erzeugt da quasi eine Spur, die genau die Schwingung, naja, festhält.
Ja, das ist ja jetzt genau mein Problem. Wieso klingt denn das genauso wie das, was aufgenommen wurde? Wie kann denn das überhaupt sein?
Das ist eine gute, das ist aber so richtig tief in die Physik rein, ja.
Weil wenn ich jetzt eine digitale Aufnahme mache und ich habe jetzt da kann ich mir da reindenken, dass irgendein Programm das analysiert, was da reinkommt und bildet mir das dann entsprechend danach nach, ne? So, dann habe ich
Tonhöhen, da ist ja auch ganz,
und ich habe die Amplitude.
Da ist aber auch schon ganz viel Ingenieurswissen da reingeflossen, bis das alles so läuft, wie du das heute nutzt.
Ja, das will ich nicht in Abrede stellen.
Bei Erfindungen ist es ja immer, also dieses Prinzip mit einer Nadel Sachen aufzuzeichnen, ne, ist ja von wem erfunden worden? Na, von?
Dem Telegrafentypen vielleicht?
Vom Edison. In der Tat. Ah. Edison hat wohl den Phonographen erfunden, nannte sich das. Und zwar hat er quasi eine Walze gehabt, die mit so einer Art Alufolie umwickelt war, ummantelt war, keine Ahnung. Und da hat er quasi eine Nadel drauf gesetzt, die mit einem Schalltrichter verbunden war. Und das Gerät konntest du quasi als Aufzeichnung und auch als Wiedergabegerät benutzen. Hast quasi irgendwas in den Trichter reingeplatt, während du die Walze mit einer Handkurbel gedreht hast und die Nadel halt Vertiefung in diese Folie da reingeritzelt.
Und das hat ursprünglich hat das ja alles so ganz kratzig geklungen, ne?
Das ist ganz kratzig, du hast keinen Gleichlauf, was wir eben schon hatten, weil keine Schwungscheibe, kein Gegengewicht irgendwie dran war, was für den Gleichlauf sorgt und so weiter und so fort. Aber prinzipiell hat es funktioniert. Ich glaube, oft ist es ja so, dass diese Prinzipien, wie es überhaupt funktioniert, einfach entdeckt wurden und die Leute, wahrscheinlich gab es dann immer irgendwie die Dialoge wie, ach guck mal hier, ach das ist ja interessant, ach ey, das funktioniert ja, ah, das könnte man ja nehmen, guck mal, da kannst du ja aufzeichnen, hier kannst du ja vielleicht auch wiedergeben, das ist ja lustig. Mhm. Und daraus entwickelten sich ja dann erst ganze Industriezweige und überhaupt hat ja andere inspiriert, überhaupt in die Richtung weiter zu forschen, das zu verfeinern, zu perfektionieren. Das ist ja mit dem Film am Ende genauso gewesen, mit Fotografie, diese Lichtempfindlichkeit von Silber. Naja, um kurz zum Edison nochmal zu kommen, der hat sich ja nicht durchsetzen können, weil du konntest so eine Walze ganz schlecht reproduzieren. Also du konntest zwar eine Kopie davon machen, aber es war sehr aufwendig.
Ja, du musst ja dann das, was du da drauf geprägt hast, wiederum abtasten und das wird ja dann die Kopie. Und das ist dann, wenn das vorher jetzt schon so kratzig aufgenommen wurde, ist natürlich dann das
Nächste. Darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass es eine Walze ist. Eine Walze zu kopieren ist halt aufwendiger als zum Beispiel eine Platte zu kopieren. Aha. Da war halt der Herr Berliner, glaube ich, Emil Berliner, der aus dem dann hier.
Der hat dabei ja sich mit Essen beschäftigt, wahrscheinlich, ne? Entschuldigung.
Ich sprech nicht vom Herrn Hamburger, vom Herrn Bürger oder vom Herrn Döner. Nein, der hat quasi das gleiche Prinzip benutzt, nämlich Nadel, die in Material reinkratzt, aber das Ganze auf einer Platte, die halt eine Spirale erzeugt, ne? Mhm. Da hattest du halt das Ganze in der Ebene und die Ebene konntest du halt über eine Presse, ne, ich sag jetzt mal ähnlich wie bei Druckerzeugnissen, ne, Zeitungspresse, konntest du diese Vertiefung über einen Wachs oder was auch immer abnehmen. Da konntest du eine Negativform machen und das dann halt einfach, also in Anführungszeichen einfach, auf jeden Fall einfacher replizieren. Und woraus ja überhaupt das ein ganzer Geschäftszweig irgendwie entstanden ist, denke ich.
Ja.
Aber warum das jetzt physisch überhaupt so dann klingt, tja.
Ja, weil das ist ja die eigentliche Grundfrage, warum es dann nicht einfach nur schneller, also zeitlich quasi schneller abläuft und ich rede dann einfach schneller, wenn ich das schnell abspiele, sondern gleichzeitig wird meine Stimme hochgepitcht. Das hat ja was damit zu tun, wie das überhaupt erst aufgezeichnet wird, dass dann ja Wellenlängen dann verkürzt werden. Ne?
Genau.
Also der zeichnet Wellenlängen auf. Das heißt, es gibt die eine, also wenn diese Vertiefung reingekratzt wird, dann muss es, die eine Information muss ja sein, die Dynamik, also wie tief wird wahrscheinlich reingekratzt, wie laut ist das Geräusch gewesen und dann die Frequenz.
Ich auch, genau. Ne?
Also wie hoch war das Geräusch?
Ja.
Und da, wenn man ja mal überlegt, dass jetzt allein, nehmen wir mal ein klassisches
Beispiel. Warum wird es nicht lauter? Warum wird es aber nicht lauter? Wenn es halt schneller wird, warum wird es nicht auch lauter?
Ja, weil wenn es die Vertiefung ist, dann ist ja die Nadel, rasselt halt dann etwas schneller, aber in die gleiche Art der Vertiefung rein. Es
wird vielleicht sogar leiser. Ich könnte mir vorstellen, also weil dann die Abtastung ungenauer, also wenn du jetzt auf einer Platte, wenn du es immer noch auf eine Platte beziehst, kennt man ja vom Club her, vom Scratchen, keine Ahnung, ne? Wenn du eine Platte nimmst und einfach mit dem Finger halt das Ding andrehst, dann klar wird der Ton höher oder tiefer, was auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, das geht physikalisch wieder bis zu einem gewissen Grenzwert, dann wird die Geschwindigkeit so schnell, dass die Nadel gar nicht mehr genau abtastet. Und dann werden Sachen verschliffen wahrscheinlich wieder. Und darüber hinaus könnte ich mir vorstellen, wird es eigentlich sogar leiser, oder? Streng genommen, weil die Nadel ja gar nicht.
Also viele haben jetzt wieder einen Plattenspieler. Meiner ist ja gerade immer noch kaputt. Da ist dieser Hebemechanismus, da ist irgendwas hängt da. Aber da kann man das natürlich mal testen. Früher hatte man ja, also im Prinzip, man hört ja schon an der Nadel das, was da abgetastet wird. Du hörst es ja schon, ne? Das Originalgeräusch ist halt
ohne Verstärkung, du hörst es an der Nadel schon, genau.
Genau, und halt ganz hochfrequent. Früher
hatten du hast auch einen Deckel immer drüber, damit sich das Geräusch, was da entsteht, gar nicht mit, also akustischem Raum nicht mit dem mischt.
Ich dachte, das hat also mit dem Staub zu tun.
Ja, das vielleicht auch. Aber nein, aber guck mal, da hörst du ja zum Beispiel nur die Höhen. Von der Nadel her hörst du ja eigentlich nur die Höhen. Ne?
Ja, die Bässe sind aber schon da. Da kannst du, naja, das muss erst verstärkt werden. Ja. Das sind halt. Ja, na, weil du hörst ja das Schwingen der Nadel selber. Ich weiß gar nicht, aber doch, die Nadel, die hat doch Kontakt mit so einem Piezo wiederum. Und dieses Signal vom Piezo, was du ja auch, kannst du ja auch so ein Piezo, kannst du dir auch als Tonabnehmer auf eine Gitarre draufklatschen oder auf eine Tischplatte und das Geräusch wird dann, die Schwingen wird dann übertragen.
Das wird dann durch einen Verstärker gejagt und das ist dein eigentliches Signal dann am
Ende. Genau, da hörst du dann auch erst die Bassfrequenzen, wenn du es entsprechend verstärkst. Früher hatten die ja auch gar keine normalen Verstärkersysteme, die ersten Sachen, die Grammophone, das waren doch einfach nur große Schalltrichter, wie so eine Tuba sozusagen.
Ja, das meinte ich ja. Das ist ja wie beim Edison, was ich vorhin meinte. Du hast einen Trichter gehabt, wo du entweder reingeplatt hast, was quasi als Mikro funktioniert hat. Und oder andersrum eben als Schalltrichter, als Schalltrichter in beiden Fällen nur halt jeweils in andere Richtung benutzt. Hast du schon mal so ein Grammophon gehört?
Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Es ist gar nicht so schöner Klang, wie man denkt.
Elende laut, oder? Elende laut. Du kriegst es ja nicht leiser.
Ja, und das Frequenzbild ist auch fragwürdig. Ja.
Und nach zwei Platten muss die Nadel wechseln.
Ach, das war noch Shellac, ne? Richtig? Habe ich das richtig mir gemerkt?
Boah, das war wohl das erste Mal. Naja, das hängt einfach damit zusammen, glaube ich, dass es noch kein Kunststoff gab und es musste irgendein hartes Material. Es braucht irgendein hartes Material. Und Shellac ist ja ein Biomaterial, weißt du, ne?
Mhm.
Shellac sind ja
ich kenne seinen Jagdpastillen, aber daraus ist es wahrscheinlich nicht gemacht.
Shellac, also Lack, ne? Das ist also ein spezieller Lack. Gut, oh, ich weiß gar nicht, stimmt. Kann sein, dass die Platten selber das Trägermaterial aus was anderem ist, aber der Lack da drauf, deshalb Shellac, das sind jetzt wurde Halbwissen wirklich zerstoßene Läuse. Das sind irgendeine bestimmte Läuseart, die wirklich zermahlen werden. Und das ist irgendein Fett, was die im Körper haben, was dann irgendwie noch gekocht wird, keine Ahnung. Das ist dann wirklich dieser Lack.
Ach krass. Sind das nicht auch Läuse, die das Erdbeeraroma machen, das Künstliche? War das nicht auch sowas Zerstoßendes?
Boah, das weiß ich jetzt nicht.
Okay, zurück zum Shellac.
Shellac. So, und so eine Shellac-Platte, die hast du ja auf jeden Fall auch runtergehört. Ne, die hast du dir 20 Mal angehört oder so und dann war ja die Qualität wirklich weg.
Mhm.
Also, weil du hast ja durch die Nadeln also du hast die Nadeln kaputt gemacht, aber du hast die Platte auch selber kaputt gemacht. Das hast du bei Vinylplatten, also Vinyl ist ja dann Plaste, die hast du ja auch runtergehört. Ja? Also da gibt es ja auch Platten, wo du am Ende gar nicht mehr hörst. oder kaum was hörst. Aber das muss bei den Shellac-Platten noch viel krasser gewesen sein.
Ja, mit Shellac-Platten, DJ, der scratcht, ist wahrscheinlich kein gutes Geschäftsmodell gewesen. Hast du dann so ein rundgelutschtes Teil da gehabt.
Zumal die ja auch übelst schnell liefen, ne? Mit 80 Umdrehungen oder 78 Umdrehungen sowas.
Aber jetzt überleg mal, ne? Mit diesem... dieser ganzen Technik damals, dass, als sie das erforscht haben, haben gemerkt, ja, wir können ja die Stimmen höher und tiefer klingen und da können lustige Effekte auch für die Bösewichte, dass sie dann so tief klingen, sowas. Das ist ja quasi die Vorform vom Autotune und Melodyne. Ne? Also so diese Pitch Correction, die heutzutage so völlig mit eingebaut ist, ne? So dass du alles nachkorrigierst.
Autotune würde es jetzt nicht nennen, weil es ja eher alles Handarbeit. Es muss ja, da müssen ja wirklich Leute am Werk gewesen sein, die wirklich genau wussten, was sie tun.
Genau, aber guck mal, an dem Punkt, wo du dann sagst, wir vertonen jetzt nicht einfach nur so ein bisschen Sprache und lassen irgendwie jemanden so witzig und klein klingen, sondern sagst halt, können wir das musikalisch so einbauen, dass wir... wir es tun, ne? Oder okay, früher hat man wahrscheinlich gesagt, komm, wir brauchen auf einer Aufnahme hochgepitchtes Geräusch, dann musstest du das genau wie beim Film früher, musstest du das...
Hochgepitchte Gesangsstimme, ja, ja.
Genau, dann musstest du mal, das planen, ne? Wie schnell lässt du die
Bänder abkaufen. Hör dir mal When I'm 64 von den Beatles an, hat er auch langsamer aufgenommen, der Herr McCartney. Also die Stimme, die Gesangsstimme ist am Ende auch gepitcht und die haben es halt damals einfach gemacht, indem die Aufnahmebänder... langsamer liefen und er hat quasi tiefer gesungen. Mhm. Und es gibt bestimmte Noten, da hörst du, dass es gepitcht ist.
Naja, und mittlerweile wird ja dieser Effekt quasi, kannst du den ja gefühlt in Echtzeit erzeugen. Natürlich vergeht so ein bisschen Zeit, um das zu berechnen, aber ich habe ja auch so ein Gesangseffektgerät auf dem Boden. Also zum Beispiel, da kannst du, egal wo du das hast, aber ich habe es jetzt auf dem Boden und da kannst du halt sofort sagen, ey, ich möchte harmonisierte Stimmen dazu, eine zweite und dritte Stimme in unterschiedlicher Tonhöhe. Ich möchte meine Stimme gerne viel tiefer.
Weil der musikalisch analysiert, mit welcher Tonhöhe wird da gerade gesungen. Okay.
Genau.
Aber bei Sprachaufnahmen für Film irgendwas, wenn du sagst, du sagtest ja vorhin, pitch mir das korrekt hin. Was heißt denn korrekt? Woher soll denn das System dann wissen, welche Tonhöhe das Ziel ist? Oder hä? Wie geht denn das?
Der kann, also hat anscheinend auch mal jemand Trial and Error, da hat es halt vorher schön berechnet. Wenn du halt sagst, ich mache es, ich möchte es gerne, keine Ahnung, eine Oktave tiefer. Also deine Stimme einfach so. Einfach tiefer. Mhm. Ne, so. Und du möchtest das aber im Nachhinein so bearbeiten, dann muss das dafür langsamer gemacht werden. Und dann würdest du aber entsprechend langsamer sprechen. So, und dann kann.
Wie sind denn die Faktoren da? Ist denn, wenn es halb so schnell ist, ist das denn eine Oktave tiefer? Nee.
Naja, ich glaube, wenn du es genau halbierst, also wenn du möchtest die halbe Frequenz hören, dann ist es auch nur noch halb so schnell. Das heißt, du müsstest jetzt, wenn du möchtest.
Klar, macht Sinn. Okay, bei 440 haben wir Ton A, haben wir gesagt, 440 Hertz.
Ja. Richtig.
Und was ist denn aber bei 220? Achso, ist ja auch wieder ein Ton A.
Genau, klar. Ist auch bloß eine Oktave tiefer. Genau.
Ist das so? Ist das wirklich so?
Ja, ist so, richtig. Also wenn du jetzt einen Ton speziell nur nimmst und den oktavierst, geht das. Aber wenn du eine Tonleiter nimmst mit verschiedenen Tönen, die im Verhältnis zueinander stehen, das ist für uns zum Beispiel wie alle meine Entchen, also ein Stück der Tonleiter wie alle meine Entchen klingen kann, dann sind die Tonverhältnisse alle nicht ganz so klar, also über die ganzen Oktaven eines Klaviers verteilt. Dafür gibt es ja die wohltemperierte Stimmung, da gibt es so kleine Angleichungswerte so, wo man sagt, für unser Gehör ist es angenehmer, wenn du einen Ton nimmst, nur rein frequenzmäßig, so einen Sinuston, ne, so einen Piepton, und du sagst halt, okay, ich halbiere die Frequenz, dann hast du den gleichen Ton eine Oktave tiefer, dann zum Beispiel. Genau, so, dann hättest du jetzt so einen 220 Hertz Ton und der ist jetzt aber rein zeitlich gesehen auch doppelt so lang. Ich vermute es jetzt einfach, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, aber dann ist der doppelt so lang und jetzt möchtest du ja eigentlich nur den Ton tiefer haben, er soll aber wieder doppelt so schnell sein. Jetzt musst du den also wieder doppelt so schnell machen. Und das Ding ist, das wäre ja mit einer Schallplatte und einem Tonband so nicht gegangen.
Warum?
Naja, also nicht in einem Arbeitsschritt, also gut, das macht der Computer auch nicht in einem
Arbeitsschritt. Du musst umkopieren.
Genau, du musst da erst rumtricksen, so der Rechner macht das halt für dich. Und das Verrückte ist, dass das heutzutage so leicht geht, du brauchst ja nicht mal ein dediziertes Gerät, jetzt wie ich habe das Gesangseffektgerät, ursprünglich waren das Plugins und jetzt arbeiten halt die Bodentreter-Effekte auch für Gitarristen, die arbeiten auch komplett digital, du kannst halt per USB-Schnittstelle dann einfach die Presets da draufladen und hast am Ende eigentlich nur so einen Fußschalter, der einen digitalen Schallkreis anruft sozusagen und er sagt halt, hier, der möchte jetzt die und die Verzerrung aus dem und dem Amp hören, Jimi Hendrix Revival oder so. Und bei Gesang geht das eben auch, dass ich halt, wie ich das schon erzählt habe, bestimmte Effekte dann hören möchte. Und der erledigt das einfach mit automatisierten Prozessen und sagt halt, okay, der möchte das gerne jetzt eine Oktave tiefer hören, aber er möchte es im normalen Tempo wiedergegeben haben und dann kommt das damit, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, 10 Millisekunden Latenz kommt das dann wieder an. Aha. Ich merke das auch, also wenn ich mit dem Gerät arbeite, dann höre ich auch, dass das ganz leicht asynchron ist mit der Realität, mit meiner Naturstimme, aber es ist so minimal, dass du super damit arbeiten kannst. Und das ist halt krass, wenn du überlegst, was das früher für ein Aufwand war, für eine Vorplanung, so einen Effekt zu erzielen. Das ist eben auch jetzt wie bei Beatles, was du gesagt hast, die hatten halt Bock drauf, komm, wir probieren das mal, dass ich tiefer singen kann oder irgendwas klingt höher gepitcht oder so.
Die haben 8-Spur-Maschinen gehabt.
Da weißt du, was da los war, wenn die das hin und
her gemacht haben. Ne? 8 Spuren, aus denen am Ende ein Stereoprodukt werden sollte. 8 Monospuren, aus denen ein Stereoprodukt wurde.
Und man muss ja dazu sagen, das Problem ist ja jetzt nicht, habe ich jetzt 8 oder 16 oder nur 4 Spuren oder so. Das Problem ist bei jedem Umkopieren, um quasi 2, also auf 1 zu kriegen. Wenn du merkst, jetzt haben wir genügend, jetzt haben wir alle Spuren voll, wir brauchen aber noch ein paar Spuren. Du musst immer wieder umkopieren und da kommt immer wieder mehr Rauschen dazu und es geht Informationen verloren. Das klingt dann irgendwie.
Das war vor allen Dingen nicht reversibel. Du konntest ja nicht einfach, wenn du es kopiert hattest, dann war es so. Dann war es weg.
Und Bänder waren teuer und jetzt kannst du es alles schön digital machen und deswegen ist, glaube ich, auch so ein Ding. Also wenn das nicht so leicht wäre, ich hatte damals bei einer meiner Liedermacher-CDs, da hatte ich auch gerade mit so regelmäßig Einsingen angefangen. Da habe ich auch unheimlich schief manchmal gesungen, habe das noch gar nicht kontrollieren können. Und da war gerade das so ein Pitch-Correction-Programm. Das gibt es immer noch, Marktführer. Und da konntest du das analysieren lassen. Und da konntest du wirklich jede Nuance deines Tons konntest du dir visualisieren lassen, konntest das dann hinziehen, wo du es hinbrauchtest. Du hörst das aber. Also wenn es sehr krass ist, die Korrektur, kennen wir ja auch als stilistischen Effekt. Cher war ja so eine der ersten, wo es gleich ein Riesenhit wurde. Ne? Do you believe in love like you love? Ne? So, ne? Genau, da kannst du es ja erzwingen. Aber es ist krass, wie sich das mittlerweile als so ein Standard-Tool durchgesetzt hat, wo du früher wirklich Bänder und Schallplatten schneller abspielen musstest, langsamer abspielen, dann überspielen und dann wieder synchronisieren im Nachhinein. Und das geht jetzt einfach so auf Knopfdruck. Irre.
Naja, aber ich finde es schlimm, wenn, wie du schon sagst, dieses Melodyne, diese Ton, ich nenne es jetzt mal Tonwertkorrektur, wenn halt den Leuten, die eigentlich gar nicht singen können, verholfen wird, dass es schön klingt. Finde ich jetzt nicht so schön eigentlich.
Ja, passt aber zur Zeit. Da kannst du dich jetzt, da kannst du auch dich drüber aufregen, dass jetzt jeder eigentlich in der Lage ist, eine Systemkamera oder eine Digitalkamera oder einen guten PC oder so, dass das alles auch im Handyformat schon geht. Das sind ja genauso Werkzeuge, die es dann auch einen Nicht-Gelernten einfach erleichtern, gute Ergebnisse schon zu produzieren.
Finde ich ja auch schlimm, naja.
Ja, und gut, das Problem bei Pitch Correction, also bei Tonhöhenkorrektur, ist halt das Problem, dass du so einen Standard anstrebst, der nicht menschlich ist. Ne? Also wir würden einen Sänger, der gut singt, der seine Stimme gut unter Kontrolle hat, ein gutes Gefühl dafür hat, der muss überhaupt nicht die Töne richtig gut treffen, damit wir das als gerade und schön klingt und emotional empfinden. Aber wenn du einmal anfängst mit der Korrektur und sagst von vornherein, wir müssen diesen Standard immer halten, dann erzeugst du halt so eine Sterilität. Das fühlt man als Zuhörer auch, aber man kann es nicht orten, wo das herkommt. Das ist so einer der Hauptkritikpunkte.
Ist das so? Merkt man das? So unterschwellig, ja, meinst du? Ja?
Genau, echt? Also man merkt es daran, dass sich solche Musik schneller abnutzt. Das ist so ein bisschen. Und du merkst es manchmal, wenn du eine Live-Performance von einem aktuellen Künstler mit der Studioproduktion vergleichst. Hast du jemanden wie Adele, kannst du Glück haben, oder Alicia Keys, dass die mit wenig Korrektur bis gar keiner Korrektur auf den Platten trotzdem arbeiten und da halt auch manchmal so eine Gurke drin gelassen wird. Aber bei einigen Sängern, ich freue mich immer auf die Live-Performances, weil die meisten können wirklich gut singen, werden aber quasi
noch schöner und noch hinperfektioniert.
Genau, und dann klingt es wie ein Instrument, wie ein Synthesizer am Ende, wenn du es ganz krass machst. Das ist ganz häufig
scheiße.
Das ist nicht notwendig, finde ich auch. Und man sollte übrigens unterscheiden, da kann man ja mal ein bisschen Wissen nach draußen bringen. Man sagt ja mal, ist Autotune. Das stimmt so nicht, ne? Also du hast mich vorhin gefragt, wie ist denn das hier mit, woher weiß denn der, welche Tonhöhe verlangt ist oder so? Autotune, da sagst du dem Programm vorher, ich bewege mich in folgender Skala, also ich mach's jetzt einfach, ich singe jetzt ein Lied in C-Dur, alle Instrumente spielen in C-Dur, die benutzen also eine bestimmte Auswahl an Tönen, die eine bestimmte Frequenz haben. Und alles, was ich jetzt einsinge, muss so einen Ton der C-Dur-Tonleiter treffen. So, wenn meine Melodie würde jetzt gehen, C, E, G, E, C, so einfach paar Töne ineinander, dann würde jetzt das Programm davon ausgehen, naja, mit dem ersten Ton hat er das C gemeint, das zweite ist irgendwas zwischen D und E, Ich vermute, er hat das E gemeint und dann zerrt er meine Stimme so auf das E hoch. Da muss ich dem aber vorher gesagt haben, bitte nimm die C-Dur-Tonleiter, deine Auswahl an Tönen ist ganz klar gesetzt. So, und dann muss er das im Verhältnis, muss er das dahin pitchen und zeitlich korrigieren und so. Das muss dann alles das Computerprogramm für mich machen. Beziehungsweise ich sage halt, korrigiere mich immer total hart, egal wie schief ich singe, selbst in die Tonhöhe nicht, also überhaupt nicht stimmt. Wenn ich totalen Rotz mache, dann versucht er das irgendwie zu interpretieren. Oder ich sage sowas, ich spiele die Melodie auf dem Keyboard mit und du folgst bitte, also die Stimme soll jetzt genau den Tönen, die ich auf dem Instrument spiele, folgen. Das ist nochmal, das muss man unterscheiden. Also Autotune heißt ja wirklich automatisch. Es wird automatisch getuned, während du singst.
Du brauchst einen Steuerwert, du brauchst ein Steuersignal, was quasi die Tonhöhe vorgibt. Und das wird alles, was noch dazukommt, wird quasi nachgezogen.
Wenn du das übrigens nicht machst, wenn du keine Tonart, meine ich, festlegst, dann wird er ja immer nur nach Halbtonschritten gehen. Also wenn du auf der Gitarre immer einen Bund weiterrutscht, ne, oder auf dem Klavier immer eine Taste, egal ob es schwarz oder weißer, immer eine Taste weiterrutscht, dann sind das auch feste Werte, die da durchläuft. Und er würde dann einfach sagen, naja, wenn du mir nichts weiter sagst, dann versuche ich das einfach genau nach den Halbtonschritten, die nach dem temperierten Klavier, nach temperierten Stimmungen festgelegt sind, lasse ich dich das halt treffen. Das ist das gleiche wie Rhythmuskorrektur, ist ja Quantisierung, nennt man das ja.
Ja.
Und da wird es ja gerne gemacht für Leute, die jetzt Beats kreieren und spielen das halt mehr schlecht als recht ein, weil sie nach Metronom nie geübt haben zu spielen. Dann versucht er auch zu gucken, was hast du denn gemeint? Das funktioniert halt nicht immer und sorgt auf jeden Fall dafür, wenn du immer nur quantisierst, Stimme und Rhythmus, dann hast du halt so ganz konforme Klänge und Rhythmen, die einfach steril wirken und ein bisschen tot auf Dauer. Egal wie interessant du produzierst.
Ja. Gibt es aber bestimmt auch so Presets, oder? Dass man sagt, okay, ich will jetzt hier so ein nöliges Bob Dylan haben.
Mhm. Gibt es,
so schön verschliffene.
Das nennt man, ach, da wirklich, jetzt, das nennt man Humanize meistens. Da wird automatisch wird wieder einen bestimmten Prozentsatz, kannst du dann sagen, bitte mach mir das ungerade.
Das klingt zu viel nach Bob Dylan, das ist zu viel Humanized.
Genau, da kannst du halt sagen, du kannst halt sagen, die Pitch Correction bitte nicht 100% eingreifen, sondern greifen nur zu 20% ein. Also nimm wirklich nur Töne, die dir total abhauen, versuch die zu zähmen, aber mach nicht jede Kleinigkeit. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier nochmal so, ich mache jetzt sowas wie la la la, so und ich habe jetzt beim letzten Ton la, so und habe das so runtergezogen, dann würde ich bei wenig Korrektur, dann lässt er das einfach so, dann ist das halt la und ich wandere halt durch mehrere Töne durch. Startton, Zielton und dazwischen irgendwas. Aber wenn ich das ganz krass korrigiere, würde der versuchen zu erkennen, na, wie viele Töne ist denn der da eigentlich durchwandert? Das sind doch eigentlich drei Einzeltöne und dann macht er aus meinem La, macht er dann La. Und dann hast du quasi den gleichen Weg und drei abgesetzte Töne. Musst du dich entscheiden, das geht natürlich. Also das ist witzig, ne? Du machst es eigentlich unperfekt als Mensch, kannst das total schön machen und wenn du das alles zerhackst und digitalisierst und steuerst, musst du im Nachhinein es wieder humanisieren, damit es wieder natürlich klingt. Irre.
Dann lieber gleich wen engagieren, ja, der es schön macht.
Das ist generell.
Der es schön einsingt.
Das ist immer eine gute Erkenntnis. Das ist immer eine gute Erkenntnis, genau. Ja, naja, deswegen.
Auch bei Spezialeffekten so. Alles, was du am Set direkt machen kannst, was hinreichend echt aussieht, machst du am Set. Punkt. Fertig, aus.
Ja, das ist ja immer meine Hoffnung, dass das nicht ganz ausstirbt. Du hast natürlich immer das, immer mehr Hilfsmittel, immer mehr Werkzeuge, die auch erschwinglich sind und dann kann halt jeder fotografieren und Musik produzieren und sonst was machen. Aber wenn du wirklich mal ein Kunstprodukt from scratch quasi bilden willst und möchtest am Ende eine bestimmte Wirkung haben, dann ist es trotzdem einfach cooler, wenn du dich mit richtigen Nerds und Experten umgibst, wo jeder seinen Teilbereich einfach macht. Du magst ja auch Geräte, die genau eine dedizierte Aufgabe machen.
Wer hat dir das denn gesagt? Hat dir das der Teufel gesagt?
Weißt du, was mir der Teufel auch gesagt hat? Es ist mal wieder Zeit.
Ja, ist viel zu spät, ne? Ja. Oh, ach du Gott, oh Gott. Komm, mach Schluss.
Warte mal, da braucht man eine schöne Abmoderation, ne?
Versuch's mal.
Das wär's doch jetzt mal. Okay.
Schön wird. Ich meine, wenn schon das Intro scheiße war, dann versuchen wir jetzt eine schöne Abmoderation.
Ja, lieber Peach, ne? Ich meine, wir könnten ja auch mal unsere Sendung quantisieren lassen, einfach mal die ganzen Pausen und Ams und Versprecher einfach von vornherein, dass die so rausgerechnet werden. 100% Korrektur, unsere Tonhöhen könnte man anpassen. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, ob der das bei diesem Chaos, ob der das überhaupt schafft. Ob
da laufen die Folgen nur 25 Minuten, Stefan.
Das könnte sein. Nicht. Die Frage ist, wie lange muss der daran rechnen? Ist das wirklich noch in Echtzeit möglich?
Oder mehr als 25 Minuten, ja.
Das glaube ich aber auch. Wahrscheinlich braucht er ja 25 Tage, bis die nächste Sendung produziert werden kann. Wenn es dann wieder heißt, Halbwissen
au Puder de Duasch.
Oh, Puder mir den Arsch.
Oh, puder mich, du Arsch, genau. War theoretisch portugiesisch.